SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Glaube ade, die Zukunft der Kirchen und der Religiosität in Deutschland. Den beiden Kirchen gehen immer mehr Mitglieder verloren. Im vergangenen Jahr dokumentierte die katholische Kirche über 180.000 Gläubige weniger. Die evangelische spricht von 210.000. 1990 waren es noch für beide Kirchen jeweils 140.000 Austritte, wobei es große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt und natürlich auch unterschiedliche Beweggründe. Wir wollen über die Ursachen sprechen, über die Frage, ob religiöse Gefühle, Religiosität immer mehr marginalisiert werden und welche Zukunft Religionen im globalen Wettbewerb haben können. Und ich begrüße zum Aula-Gespräch Professor Detlef Pollack, Religionssoziologe an der Universität Münster. Guten Morgen, Herr Pollack.
Guten Morgen.
Herr Pollack, gestern war Heiligabend, die Menschen sind wieder in die Kirche gegangen, nahmen an Messen teil, überall gab es christliche Symbolik. Wie bewerten Sie dieses Phänomen?
In der Tat, viele Menschen schätzen die Unterbrechung des Alltags und Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, diese Unterbrechung zu zelebrieren. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr. Weihnachten ist vor allen Dingen ein Familienfest. Man geht mit der Familie zum Gottesdienst. Man feiert in der Familie Weihnachten. Man fühlt sich zugehörig. Auf einmal sollen alle Streite ruhen. Das Singen der Choräle in den Kirchen ist dann eine gute Gelegenheit gewissermaßen, auch diese Übereinstimmung mit dem Leben zu feiern. Man versucht sozusagen einen anderen Sinnhorizont sich zu erschließen.
Ja.
Man nimmt teil an einer gemeinschaftlichen rituellen Praxis. Auch das gehört zur Religion. Also ich würde das jetzt nicht diskreditieren, sondern ganz im Gegenteil. Also ganz typisch für Religion ist ja, dass sie sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Lebensbereichen verbinden kann. Und in diesem Falle eben mit dem Bereich der Familie vor allen Dingen. Und ich würde sagen, das ist eine vollgültige Form der Religiosität. Selbst dann, wenn viele vielleicht sagen, also ich kann mit den Inhalten des Glaubens nicht so viel anfangen.
Das heißt, Weihnachten, würden Sie eher sagen, zeigt für Sie, dass Religion auch nach wie vor ein wichtiger sozialer Kit ist. Also es geht um gemeinsame Rituale, Sie haben es angesprochen. Es geht sozusagen um das Herausnehmen aus dem Alltag. Es geht um diese Symbolik, die ja jeder auch zu lesen weiß. Und es geht um gemeinsame Werte.
Ja, ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, zu sagen, dass da gewissermaßen die Integration des Einzelnen in die Gesellschaft erfolgt. Aber ich würde sagen, an diesen Stellen sieht man, dass Religion für viele Menschen so eine Art Hintergrundvariable ist. Also man sagt, das ist gut, dass es das gibt und gelegentlich greife ich darauf zurück. Und Weihnachten ist eine Gelegenheit, darauf zurückzugreifen. Aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass damit gewissermaßen ja, übergreifende Werte akzeptiert werden, sondern mehr so, dass man sagt, es ist gut, dass es das gibt. Ich möchte daran teilhaben und oft brauche ich das nicht im Alltag. Aber zu Weihnachten sehr wohl.
Ja, Hintergrundvariable klingt jetzt sehr pragmatisch. Ja, aber das zeigt gleichzeitig auch aus Ihrer Sicht unseren pragmatischen Umgang.
Ich würde auch sagen, man sollte das nicht unterschätzen und nicht überschätzen. Irgendwo im Hintergrund weiß man, dass es diese Möglichkeit gibt, zur Kirche zu gehen, dass es dort Seelsorge gibt, Gemeinschaft, Geborgenheit, dass man ja sich bestimmte Sinnhorizonte erschließen kann. All das ist sozusagen präsent, aber gewissermaßen nicht vordergründig. Im Vordergrund steht die Freizeitgestaltung, der Beruf, das Vorankommen, die existenzielle Sicherung. Und wenn man die Menschen fragt, welche Bedeutung Religion in ihrem Leben hat, dann ist das ein sehr zurückgesetztes Verhältnis zur Religion, was da zum Ausdruck kommt. Meistens sind andere Dinge wie eben Beruf, Freizeit, Familie, aber eben auch Nachbarschaft oder Politik noch wichtiger als Religion.
Aber wenn das so ein zurückgesetztes Verlangen ist, gilt das auch für gläubige und für weniger gläubige Menschen? Können Sie das da differenzieren?
Ja, das kann man, das muss man sogar differenzieren, ja. Also in der Tat.
Also für Gläubige wird es garantiert kein Hintergrundphänomen sein.
Also für Gläubige ist es auch oft nicht im Zentrum der eigenen Lebensführung, aber typisch für Tiefgläubige ist, dass es sozusagen einen höheren Stellenwert hat, natürlich. Aber die Mehrheit der Kirchenmitglieder, die Mehrheit derjenigen, die sie überhaupt als Christen verstehen, haben zum Christentum eher ein distanziertes Verhältnis. Also das sind vielleicht 50-60% der Kirchenmitglieder, die sagen, ja, das soll es geben. Ich finde es gut, dass es die Kirche gibt. Gelegentlich nehme ich kirchliche Angebote auch in Anspruch. Aber meine Verbundenheit mit dem Christentum, mit der Kirche, ist jetzt nicht so hoch.
Ich habe das eben mit der echten Religiosität auch gefragt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir ja eine Krise der Kirche haben, der Kirchen.
Der Kirchen, ja. Der also Kirchen. Ich würde sagen, wir haben seit mehreren Jahrzehnten eine lang andauernde Krise der Kirchenbindung.
Es gibt kontinuierlich ansteigende Zahlen der Kirchenaustritte. Also die Leute verabschieden sich von der Institution. Das ist ja ganz wichtig. Was bedeutet das für die Religiosität? Gar nichts? Heißt das eigentlich nur in erster Linie, dass die Leute eine eher politisch gefärbte Entscheidung treffen? Wir wollen mit der Institution nichts zu tun haben, aber natürlich mit allen Glaubensinhalten und Glaubensbotschaften?
Also die Menschen machen eine starke Differenz zwischen der Bindung an die Kirche und den Glaubensbindungen. Das ist bestimmt der Tatsache geschuldet, dass Menschen auch über ihre Religion autonom entscheiden wollen und sich von der Kirche keine Lehrinhalte, keine Rituale vorschreiben lassen wollen. Und die Frage ist gewissermaßen, inwieweit der Einzelne seine religiöse Individualität mit den kirchlichen Angeboten in Übereinstimmung bringen kann. Das gelingt manchen, vielen nicht. Und viele sagen nicht unbedingt, dass wenn sie aus der Kirche austreten, sie das tun, weil sie jetzt also Schwierigkeiten haben mit den Ritualen oder Schwierigkeiten haben mit dem Pfarrer oder mit den politischen Stellungnahmen. Das wesentliche Austrittsmotiv besteht darin, zu sagen, ich kann damit halt nichts mehr anfangen. Es ist mir gleichgültig geworden. Die Kirche ist mir fremd geworden. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Das ist ein ganz wesentlicher Austrittsgrund. Und man kann sagen, also im Hintergrund steht sowas wie eine religiöse Indifferenz. Aber nicht sozusagen, bei vielen Menschen jedenfalls, nicht unbedingt ein Leiden an der Kirche. Obwohl es dieses Leiden an der Kirche auch gibt, vor allen Dingen innerhalb der katholischen Kirche. Aber dieses Leiden selbst kann auch an die Kirche binden, weil man möchte, dass die Kirche anders wird.
Das ist aber interessant, was Sie sagen, weil in der Öffentlichkeit wird das doch eher so kolportiert, dass es mit dem Leiden an der Institution zu tun hat.
Die Menschen sagen das auch selbst, ja. Allerdings, wenn man mal danach fragt, warum man wirklich ausgetreten ist, und da gibt es repräsentative Untersuchungen dazu, dann ist die Unzufriedenheit mit dem Handeln der Kirche nicht der entscheidende Grund. Sondern es gibt zwei Gründe, die entscheidend sind. Einmal dieses Fremdwerden gegenüber allem, was mit dem Glauben zu tun hat. Also ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Es sagt mir nichts. Das ist sozusagen der wesentliche Grund. Und das andere, was man auch beobachten kann, ist, dass die Menschen aus der Kirche austreten, weil sie sagen, ich kann auch ohne Kirche gläubig sein. Das ist vor allem im Westen Deutschlands sehr verbreitet. Und das nimmt mir auch nochmal die Frage auf, die Sie gestellt haben. Mhm. Ja, in der Tat, die Menschen sehen eine große Differenz zwischen Kirchenbindung und ihrem eigenen persönlichen Glauben. Aber es sieht nicht so aus, wenn man sich die ganze Untersuchung anschaut, dass die Menschen gewissermaßen vollkommen unabhängig von der Kirche ein lebendiges Glaubensleben führen, also individuell gewissermaßen nach Religion suchen. Also wir haben zum Beispiel auch in bestimmten Befragungen mal gefragt, treten sie aus der Kirche, weil sie eine andere religiöse Überzeugung gefunden haben. Das sind verschwindend wenig, 3, 4, 5%, die das sagen. Es gibt dieses Phänomen, aber man muss sagen, im Großen und Ganzen gibt es zwar Phänomene der Religiosität außerhalb der Kirche, kann man nochmal genau spezifizieren, aber auch die Kirchen sind wichtige Repräsentanten des Glaubens und vermitteln eben über Gemeinschaft, über Rituale, auch über Lehren, über Predigt, über Seelsorge und so weiter, Glaubensinhalte, Glaubensvollzüge und wenn man sich davon löst, hat das auch einen Einfluss auf die individuelle Glaubensbindung.
Zwei Gründe gibt es. Also Sie haben einmal gesagt Entfremdung und das andere so dieser Satz, ich kann auch ohne Kirche. Ich kann auch ohne Kirche, ist das gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass wir auch auf dem Gebiet der Religion so eine Art Individualisierung haben?
Das haben wir auf jeden Fall.
Also wo wir es eigentlich in allen Lebensbereichen haben zunehmend, ja. Also auch jetzt für die Religion. Genau. Ich mache mir meine eigene Religion.
Ja,
also ich sage es jetzt mal ein bisschen voluntaristisch und polemisch extra, ja? Ja.
Es gibt diese Prozesse der Individualisierung auf allen Feldern in der Gesellschaft. Also wenn es um den Heiratsmarkt geht oder wenn es um die Wahl des Berufes geht, überall haben wir eine zunehmende Bereitschaft und auch ein zunehmendes Drängen darauf, dass die Menschen selber über ihr Leben entscheiden wollen. Und das gilt eben auch für die Religion. Allerdings für die Religion nur in einem eingeschränkten Sinne. Wenn man sich mal anschaut, wie stark Menschen bereit sind, gewissermaßen von einer Konfession in die andere zu wechseln. Hier in Westeuropa, auch in Deutschland, ist das ganz minimal. Das ist ein bisschen anders in den USA, wo eben religiöse Individualität auch einen höheren Stellenwert hat. Aber hier kann man sagen, verläuft der Weg eigentlich im Wesentlichen von einer laxen Kirchlichkeit und Christlichkeit hin zur Säkularität. Aber es ist nicht so, dass die Menschen gewissermaßen innerhalb des religiösen Feldes von einem Religionsangebot zum nächsten wechseln. Das machen sie zum Teil auch, aber das sind wirklich sehr wenige. Und ich würde sagen, typisch ist eben dies, dass man eigentlich eine traditionelle, eine konventionelle Bindung an die Kirche und das Christentum hat. Und die Prozesse der Individualisierung wirken dabei erodierend auf diese Bindung. Und manche suchen nach neuen religiösen Traditionen, stellen sich ihre Religion selbst zusammen. Das gibt es, es ist ein Minderheitenphänomen. Aber die meisten sagen, also mir ist das nicht so wichtig, ich kann damit nichts anfangen und nehmen immer mehr Abstand zu den religiösen Überzeugungen, zu den religiösen Ritualen.
Wie kann man das denn einschätzen? Ist das für Sie schon ein Phänomen einer fortschreitenden, weil Sie haben eben das Wort erodieren benutzt, einer fortschreitenden Säkularisierung und dann auch einer fortschreitenden Herabstufung des Religiösen, kommt in meinem Leben an vierter, fünfter Stelle erst vor? Ja, ist das wirklich
oder,
so?
Oder auch an sechster oder siebter
Stelle. Oder sechster oder siebter.
Ja, genau. Ist das so? Ich würde sagen, so ist es ja. Also auf der Individualebene, also soziologisch gesprochen, also für die einzelnen Menschen, würde ich sagen, ist die Bindung an Religion, Kirche, religiöse Gemeinschaft im Großen und Ganzen rückläufig. Es gibt Auf- und Abbewegungen, auch zum Beispiel, was die Austrittsbewegung angeht, zum Beispiel, ja. Es ist kein linearer Prozess, sondern es geht mal nach oben, geht wieder nach unten. Aber wenn man sozusagen über Jahrzehnte hinweg betrachtet, schwächt sich die Bindung ab. Das ist der entscheidende Befund. Aber gewissermaßen ergänzend dazu, komplementär, gibt es sehr wohl auch in der Religion sowas wie eine religiöse Individualisierung. Und die Kirchen stellen sich darauf ein. Sie müssen ja immer stärker dialogische Angebote machen. Sie müssen sich auf die Bedürfnisse der Menschen einrichten und sie ernst nehmen und gewissermaßen in der Aufnahme der individuellen Autonomieansprüche des religiösen Individuums ihre Predigt gestalten, ihre Rituale gestalten. Das wird immer stärker eigentlich beachtet, sodass man also tatsächlich von einem Ineinander von Entkirchlichung, Säkularisierung und religiöser Individualisierung sprechen kann. Aber der generelle Trend ist dann eben doch eher eine Abstandnahme von allem Religiösen, was eventuell konterkariert wird durch die öffentliche Wahrnehmung. Die öffentliche Wahrnehmung von Religion ist natürlich eine ganz andere.
Ja, da sieht man. Genau das ist jetzt das Paradoxon, was sich für mich auftut. Ne? Genau. Wenn Sie sagen, die Bindung wäre schwächer, habe ich das Gefühl, wenn ich einige öffentliche Diskurse sehe, die werden stärker.
Ja, die werden stärker. Und man muss jetzt fragen, woran das liegt. Meines Erachtens nach nicht daran, dass die Menschen gewissermaßen religiöser werden, dass sie dem Religiösen einen höheren Stellenwert zuweisen, sondern man sieht in der Öffentlichkeit, dass Religion ein politischer Faktor ist, dass im Medium der Religion Konflikte ausgetragen werden, dass Religion sich benutzen lässt für politische, ethnische Anliegen und dass also hier eine Vermischung von Religion und Politik vorliegt, die gewissermaßen Religion ins Zentrum unserer gegenwärtigen öffentlichen Debatten rückt.
Okay, jetzt sind wir bei dem Thema, dass bestimmte Religionen instrumentalisiert werden, Dschihadisten zum Beispiel, instrumentalisiert von anderen terroristischen Gruppen, was auch immer die für eine Ideologie haben wollen. Warum greifen diese Gruppen, diese ideologisch geprägten Gruppen zum Teil auf Religion zurück? Oder warum machen die das sozusagen? Also den Kampf, der wird ja religiös, also auch legitimiert. Das wäre für mich ein Zeichen dafür, dass Religion doch noch einen großen Stellenwert hat. Denn warum könnte man sonst auf die Symbole so zurückgreifen?
Ja, also in der Öffentlichkeit spielt eben die Auseinandersetzung mit dem Islam die zentrale Rolle.
Ja.
Also im Grunde geht es um den Islam oder um das Verhältnis des Islam zum Westen oder des Westens zum Islam, was man auch immer jeweils darunter versteht. Natürlich gibt es nicht den Islam, es gibt nicht den Westen, das muss man intern nochmal differenzieren, aber das ist sozusagen der Kontroverspunkt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wieso kann man, wenn man also bestimmte politische Interessen hat, auch ökonomische Interessen, sich gerade der Religion so gut bedienen? Ich würde das nach zwei Seiten hin versuchen auszufalten. Einmal ist Religion etwas sehr Plastisches. Also man kann sie zu verschiedenen Absichten benutzen, friedlich einsetzen, man kann sie zu Protest einsetzen. Sie integriert, aber sie desintegriert auch. Das ist das eine. Religion ist sozusagen eine Art fluides Medium, was man also ganz verschieden interpretieren und instrumentalisieren kann. Das andere ist, ich würde nicht davon ausgehen, dass, was wir da als Dschihadisten vor uns haben oder als islamistische Terroristen, dass die gewissermaßen Religion nur benutzen. Natürlich verstehen sie sich auch als Wächter, als Soldaten, als Vertreter und gewissermaßen als Verteidiger des angegriffenen, in ihren Augen angegriffenen Islam. Und also wenn man die Bekennerbriefe sich anschaut, wenn man die Rufe sich anschaut, also das ist nicht nur einfach eine Benutzung des Islam, sondern das...
Da steht ja eine gewisse religiöse Verblendung, oder nicht?
Ja, ein Fanatismus steht dahinter.
Ein Fanatismus, ja, richtig.
Genau. Oder man könnte auch sagen, ein religiöser Fundamentalismus. Und Fundamentalismus ist eben dadurch gekennzeichnet, dass man auf der einen Seite seine eigenen Überzeugungen absolut setzt, aber sich damit nicht begnügt, sondern die anderen sollen genauso werden, wie man selber ist. Das ist sozusagen auch der aggressive Angriff auf all die, in Anführungszeichen, Ungläubigen, die man zum Teil im Westen sieht, zum Teil im Christentum, zum Teil aber auch selber im Islam. Also das ist ja auch ein Kampf gegen die, ja, gegen diejenigen Muslime, die den Dschihadisten nicht folgen.
Man könnte es aber auch so interpretieren, gemäß Ihrer Theorie, Herr Pollack, dass je schwächer die Bindungen werden in bestimmten westlichen Gesellschaften, die religiösen Bindungen, desto mehr Zulauf könnten diese Fundamentalisten bekommen, weil sie ja sich den Kampf gegen die Antichristen, die Nichtgläubigen, auf die Fahnen geschrieben haben, oder?
Da bin ich nicht sicher. Also es gibt nun nicht nur sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Religionen, sondern wir leben ja in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, und da gibt es sozusagen auch noch andere Gegenhalte, also Gegeninstrumente. Also ich bin nicht sicher, dass diejenigen, die sozusagen auf Kampf, auf Auseinandersetzung, auf Konflikt setzen, dass diejenigen so ohne weiteres Zulauf bekommen, weil wir in den westlichen Gesellschaften ja doch auch eine gewachsene demokratische Kultur haben, einen Rechtsstaat, Gesetze, die man gerne auch in Anspruch nimmt, ja, und von denen man sich auch geschützt fühlt, so viel man auch möglicherweise an vielen Stellen über rechtliche Überregulierung klagt. Also ich würde sagen, da gibt es gewissermaßen auch noch ganz andere Institutionen, die in der Lage sind, diese Zuwendung zu einem radikalisierten Islam zu behindern. Und da bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass viele Menschen, auch junge Menschen, ja, zwar möglicherweise auch angezogen sind durch die Angebote des IS zum Beispiel, ja, aber sehr wohl auch Alternativen sehen. Und es kommt eben sehr darauf an, wie attraktiv diese Alternativen sind und wie viel wir in den westlichen Gesellschaften tun, damit die jungen Menschen eben nicht abdriften, sondern gewissermaßen in dem Integrationsbereich unserer westlichen Demokratien bleiben.
Aber vielleicht nochmal ein anderer Aspekt in Bezug auf diesen religiösen Fundamentalismus. Die Zeit, wo wir den Dialog der Religionen gepredigt haben oder zumindest daran geglaubt haben, die scheint vorbei zu sein dadurch.
Das muss man ganz nüchtern sehen. Das Bild vom Islam ist mehrheitlich eher ein negatives. Islam wird assoziiert mit Fanatismus,
genau,
mit Gewaltbereitschaft, mit Unterdrückung der Frau und so weiter. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Ja, das ist eine mehrheitliche Stimmung, aber ich würde auf keinen Fall so weit gehen zu sagen, der Dialog ist vorbei. Ganz im Gegenteil, es kommt vorbei.
Ja, erscheint vorbei zu sein,
würde ich es relativieren. Ja, also für viele Menschen, aber man muss ja auch sehen, im Augenblick gibt es viele gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Initiativen, um zum Beispiel die Flüchtlinge, die mehrheitlich ja Muslime sind, in Deutschland willkommen zu heißen, um ihnen zu helfen, um sie zu integrieren. Also viele Menschen sind schon der Meinung, dass wir die Begegnung, den Kontakt, den Dialog nicht aufgeben dürfen. Und gerade vor allem die christlichen Kirchen machen ja immer wieder Angebote für den Dialog und sind da auch sehr weit.
Wie können wir die Phänomene in den USA in Ihre Analysen einbinden? Also in den USA gibt es ja schon manchmal an manchen Stellen einen religiösen Kulturkampf. Ja, Kreationisten zum Beispiel treten auf den Plan und verkünden, Evolution ist Schwachsinn und es ist abgelaufen in der Entwicklungsgeschichte wie in der Bibel. Ja, und es gibt ja regelrechte auch Diskurse, die religiös aufgeladen sind. Wie ordnen Sie das ein in Ihrer Analyse?
Also ich würde erstmal sagen, dass...
Ist das ein Einzelfall, USA?
Es ist immer die Frage sozusagen, was ist der Maßstab und was ist die Ausnahme? Also jedenfalls in den USA haben wir eine ganz andere religiöse Landschaft als in den meisten Ländern Europas. Aha. Und in der Tat haben wir dort dieses auffällige Phänomen, dass sich religiöse Identitäten mit politischen Intentionen oder auch mit bestimmten Anschauungen über, ja, über die Weltdeutung so eng, oder mit Wissenschaft, ja, so eng verbinden, dass man also damit polarisiert. Ja, es gibt dann, Sie haben von den Kreationisten gesprochen, aber es gibt die Evangelikalen, die sozusagen versuchen, in die Politik einzuwirken und Amerika eine quasi göttliche Mission zuschreiben. Amerika hat den Auftrag der Welt, Demokratie, Recht, Gerechtigkeit, Frieden zu bringen. Und diese religiöse Motivation von politischen Anliegen zieht an, polarisiert, also viele Menschen sozusagen sind in diesen Konflikten involviert, aber sie stößt auch ab. Und gerade in den USA haben wir sozusagen beides. Wir haben davon gesprochen, Kulturkampf, das ist vielleicht fast zu scharf, ja, aber es gibt eine Art Polarisierung der unterschiedlichen religiösen Gruppierungen und die Tatsache, dass gerade die Evangelikalen viele Menschen gewinnen können und einflussreich sind, auch politisch, öffentlich einflussreich sind, motiviert manche andere dazu, gerade auf Distanz zu gehen, nun nicht nur zu den Evangelikalen, sondern zur Religion insgesamt. In den USA haben wir inzwischen ungefähr 20%, die sich keiner Religion mehr zugehörig fühlen. Das sind so viel wie in Westdeutschland. Also im Grunde genommen ein ähnliches Potenzial an Konfessionslosen wie in den westlichen Gesellschaften. Und das ist eine starke Reaktion darauf, dass man sagt, also wenn Religion und Politik so eng verknüpft sind, dann will ich nicht zu denen gehören, die das tun. I'm not like them.
20% Konfessionslose, auch in Westdeutschland.
Ja.
Was machen wir mit denen? Oder was passiert mit denen?
Also das Interessante ist ja, dass sie beobachten können, wie diese Konfessionslosen sich selber versuchen zu organisieren. Und der Organisationsgrad der Konfessionslosen ist verschwindend gering. Also zum Beispiel die ganzen humanistischen Verbände, das sind so wenige, die als Konfessionslose dort ihre Heimat suchen. Man muss sagen, dass also die Konfessionslosen ja eigentlich kaum ein Problem darstellen, insofern als dass sie gewissermaßen einfach sich in die Gesellschaft integrieren, aber nicht versuchen, mehrheitlich kann man das nicht beobachten, dass dort gewissermaßen neben den verschiedenen Religionen eine weitere, nun weltanschaulich aufgeladene Kraft entsteht.
Gut, Sie haben gesagt, die religiöse Bindung erodiert, sie wird schwächer. Das kann man auf jeden Fall über die Zeit hinweg beobachten. Was bedeutet das für die Arbeit der Kirchen in Deutschland? Wenn Sie den beiden Kirchen Tipps geben müssten, ja?
Ja, das mache ich besonders gern.
Gut, dann dürfen Sie das hier nochmal machen.
Also die meisten Soziologen sind da eigentlich sehr zurückhaltend und sagen, dass ich Handlungsanleitungen kann ich nicht geben.
Ja.
Aber ich finde, einiges liegt offen zutage. Und das sind drei Dinge, die ich da ganz klar sagen kann. Man muss danach fragen, an welchen Stellen die Kirche in der Lage ist, die Menschen zu gewinnen. Und zwar überall dort, wo die Kirche auf die Familie, auf die Jugend, auf die Kinder orientierte Angebote unterbreitet. Also Weihnachtsgottesdienst, ja, das ist ein Beispiel dafür, wo die Kirche die Verbindung zur Familie schafft, da ist sie stark. Und ich würde sagen, Familienarbeit, das ist das Erste. Das Zweite, religiöse, kirchliche Bindungen entstehen nicht von heute auf morgen, sondern das sind langfristige Prozesse. Und nur wenn es langfristige Prozesse sind, haben sie eine gewisse Stabilität und können sie den einzelnen Menschen auch tragen. Man muss investieren vor allen Dingen in die Kinderarbeit, in die Jugendarbeit. Dort werden die Wurzeln gelegt. Wer nicht religiös erzogen worden ist, in den Familien, in der Kirche, der weist eine sehr hohe Unwahrscheinlichkeit auf, dann im Erwachsenenalter sich noch zur Religion zu bekennen, eine Konversion vorzunehmen oder irgendwie sich für Religion zu interessieren. Das gibt es, ist ein absolutes Ausnahmephänomen. Und das Dritte ist, ich würde sagen, es kommt darauf an, dass der Kern des kirchlichen Handelns, die Gottesdienste, dort sozusagen, wo man das Wort Gottes, die Anwesenheit Gottes meint, erfahren zu können, dass man die so ansprechend gestaltet, dass die Menschen gerne in den Gottesdienst gehen. Das ist sehr konventionell. Die Kirchen machen da auch schon sehr viel. Man könnte weitere Sachen sagen, zum Beispiel dies, dass die Kirchen also natürlich darum besorgt sein müssen, ein gutes Image in der Öffentlichkeit zu haben. Auch das ist wichtig. Aber ich würde sagen, die Konzentration auf die klassische Arbeit der Kirche ist bestimmt kein schlechter Weg, um die Menschen stärker an die Kirche zu binden.
Ich würde ja sagen, die Kirche müsste sich auch neuen Lebensformen öffnen. Und dann wäre doch die Fokussierung auf die Familie dann eher doch der falsche Weg.
Ja, ich würde auch sagen.
Ja, weil es gibt ja nun, wir wissen es ja alle in unserer modernen Gesellschaft, sehr viele Singles. Wir haben verschiedene Formen der Partnerschaft, also Homosexualität und so weiter. Darauf kann die Kirche im Moment ja keine richtig gute Antwort geben.
Ich finde auch, das ist schwierig. Und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir beobachten können mit soziologischen Mitteln, dass tatsächlich die Singles, dass sogar die Alleinerziehenden, also die, ja, die Kinder haben, aber eben nicht in der Partnerschaft die Kinder erziehen, dass die eine geringere kirchliche Bindung haben als diejenigen, die ja, ihre Kinder in einer Familie, also mit Vater und Mutter aufziehen. Ich glaube, das muss die Kirche zur Kenntnis nehmen, dass sie da gewissermaßen, dass es da Grenzen auch der eigenen Wirksamkeit gibt.
Und wie müsste sie auf den religiösen Fundamentalismus reagieren? Tut sie das adäquat im Moment? Ich glaube, sie sagt eigentlich viel zu wenig.
Ja, das könnte sein.
Da halten Sie sich eher zurück, oder?
Ich bin da nicht ganz sicher. Also es gab eine Zeit lang, doch die Bemühung zumindest der evangelischen Kirche unter Ratspräsident Huber, ich sag mal, Profil zu zeigen, auch gegenüber Fundamentalismus. Das wurde oft missverstanden als eine Art Abgrenzung gegenüber dem Islam. Ich glaube, dass man da sehr vorsichtig ist und mit guten Gründen vorsichtig ist. Also man möchte eher die Brücken bauen, aber nicht so sehr auf Profilierung setzen, weil das sofort als eine Art Kritik am Islam, an Andersgläubigen, an Andersdenkenden wahrgenommen wird. Und das hat die Kirche gelernt, dass sie ihre eigene Botschaft nur vertreten kann, wenn sie zugleich auch andere Lebenswege, andere Lebensorientierung ernst nimmt.
Kann man denn dann sagen, dass es in den nächsten 30, 40 Jahren, ich weiß, Sie sind kein Prophet und Sie wollen es auch nicht sein, aber vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft, dass es in den nächsten Jahrzehnten schon so was wie Ersatzreligionen geben wird, wie immer die auch aussehen mögen?
Also ganz sicher ist, das sehen wir ja bereits jetzt, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das religiöse Feld enorm pluralisiert. Ob man das jetzt Ersatzreligion nennen will oder nicht, das mag dahingestellt sein. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Menschen ein starkes Bedürfnis haben, gewissermaßen Letztorientierung für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Dass sie danach suchen, dass es sowas gibt wie eine letzte, ultimative Antwort auf ihr Leben. Das erwarten eigentlich die meisten Menschen eher nicht. Insofern ist es eher unwahrscheinlich, dass sie ständig auf der Suche sind, um diese letzten Gewissheiten für sich zu entwickeln. Aber natürlich, das Feld vervielfältigt sich und die Angebote werden breiter und man nimmt sich das eine, man nimmt sich das andere. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass man ja eine Vielzahl von religiösen Orientierungen und Praktiken in der Zukunft erleben wird und dass sich das noch weiter vervielfältigt, aber eben wahrscheinlich ohne den Anspruch, gewissermaßen letzte Antworten auf die Fragen des Lebens zu
bekommen. Das ist so eine Art gesunder Skeptizismus, der sich dann ausbreiten wird.
Ja, man kann auch sagen, es ist ein sich aussöhnen mit der Immanenz unseres Lebens, also ein
Akzeptieren. Das ist schön gesagt. Was heißt das konkret, ein Aussöhnen mit der Immanenz des Lebens?
Ja, also wenn man mal ins 17. Jahrhundert zurückgeht oder ins 16., ja, die Menschen haben ständig damit gelebt, dass bald die Welt zu Ende sein wird und dass es ein Leben nach dem Tode geben wird und dass sie haben sich darauf vorbereitet gewissermaßen, ja, vor dem Weltgericht Gottes bestehen zu können. Und ich glaube, dass heutzutage sich der Fokus so stark von der Frage, was kommt nach dem diesseitigen Leben, auf die Frage, was kann ich aus meinem Leben machen, verschoben hat, dass damit eben auch diese Fragen des letzten Sinnes unseres Lebens und die Fragen einer transzendenten Begründung für den Sinn unseres Lebens in den Hintergrund getreten sind. Man könnte es auch anders ausdrücken. Wir haben hier im Leben so viele Möglichkeiten, so viele Kommunikationschancen, Verwirklichungschancen, so viele Möglichkeiten, uns selber zu erfahren und anderes zu erfahren, dass damit gewissermaßen auch dann in den Hintergrund rückt, was nach diesem Leben kommt. Natürlich immer wieder gibt es diese Unterbrechung, wo man danach fragt, aber man ist auch sehr mit der Organisation des eigenen Lebens beschäftigt.
Das heißt, das, was alle Kritiker am Christentum immer gesagt haben, das Christentum ruft dazu auf, nur ans Jenseits zu denken und das Diesseits völlig zu vergessen, Nietzsche hat das ja zum Beispiel gesagt und andere auch, hat sich jetzt umgedreht.
Es hat sich umgedreht und zwar bis dahin, dass, wenn man sich die christlichen Predigten anschaut, ja, auch dort wird eigentlich das Evangelium gepredigt, um ein vollgültiges, um ein angemessenes, um ein erfüllendes Leben führen zu können. Und viele der Christen sagen, ja, das Evangelium, der Glaube hilft mir, um dieses Leben führen zu können. Aber also kaum jemand wird dazu neigen zu sagen, ja, aber bereite dich vor. Eines Tages wirst du gefragt werden, inwieweit du den Willen Gottes erfüllt hast.